Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Leseohr auf Radio Lora. Wir besprechen heute das Buch Fleisch und Blut, das Leben des Metzgers Hans Meister von der Susanna Schwager. Um was es in diesem Buch geht, gerade nach dem ersten Stück Musik. Jawohl, wir sind in der Sendung Leseohr und besprochen wird heute das Buch Fleisch und Blut, das Leben des Metzgers Hans Meister von der Susanna Schwager. Fleisch und Blut ist die Lebensgeschichte von Hans Meister, der 1913 geboren worden ist. Er hat seine Kindheit zusammen mit 7 Geschwistern auf einem Bergbauernhof im Emmental erlebt. Die Mutter von Hans Meister ist früh gestorben und hat eine emotionale Leere auf dem Hof hinterlassen. Der Vater ist noch stiller geworden, hat gekrampft ums Überleben und ist verbittert. Die Familie hat knapp können leben vom Hof. Ums Haar wären die Bursten verdient Kinder geworden. Schaffen haben sie auch so müssen, auf dem eigenen Hof. Als Knechte. Der junge Hans Meister ist ein aufgeweckter, cleverer Bursch und möchte am liebsten später Tierarzt werden. Überhaupt kann es mit den Tieren besser als mit den Menschen. Der einzige, der ihm ein bisschen näher steht, ist der Zwillingsbruder Fritz. Doch aus dem Traum vom Studieren wird nichts. Der Hans darf nicht einmal in die Säcke, weil der Vater jede Arbeitskraft auf dem Hof braucht. Also wird der Hans Meister Metzger. Auch für das muss man ein gutes Händchen haben mit Tieren. Und er ist ein stolzer Metzger. Ein Sorgfältiger, der kein Tier unnötig leiden lässt. Nach der Lehre zu tun, ist es Anfangs 30er Jahre gar nicht einfach, eine Stellung zu kommen. Schliesslich findet er Solothurn eine Anstellung beim Metzger Suri. Der nimmt seine Metzgerknechte aus und lässt sie schuften, von morgen früh bis zum Abend spät. In die Zeit in Solothurn fällt auch die Begegnung mit der Hildi, der späteren Frau vom Hans Meister. Sehr früh müssen die beiden heiraten. Die Zeiten sind schwierig, es gibt wieder keine Arbeit, der Zweite Weltkrieg steht vor der Tür und die Jungfamilie muss sich in ein Zimmer quetschen bei den Eltern von der Hildi. Der Hans Meister ist aktiv im Personalverband und wird der jüngste Präsident vom Metzgerburstenverband. Dort setzt er sich ein für soziale Gerechtigkeit. Es ist die Zeit der 90-Stunden-Woche und erfordert geregelte Arbeitszeiten und faire Löhne, ja überhaupt einen Arbeitsvertrag, am besten einen Gesamtarbeitsvertrag. Doch ein Linker oder gar ein Roter ist der Hans Meister nie gewesen. Von der Gewerkschaft hält er nicht viel. Dort werde nur politisch geschwätzt, um Ideologien. Er ist ein Realist. Sein Engagement im Metzgerburschenverband bringt seinen neuen Chef, den Fink, auf den Plan. Der will ihn entlassen, wenn er nicht aufhört, sich einzumischen. Doch Angst kennt der Hans Meister nicht. Er bleibt. Und zwar sowohl bei seinem Chef, wie auch beim Präsident vom Personalverband. Und dann kommt der Krieg. Wegen seinem Gerechtigkeitssinn hat der Hans Meister Mühe mit seinem sadistischen, ekligen Vorgesetzten und übersteht den Aktivdienst dank seiner gemütigen Art und auch dank seinem Posten als Kompaniekoch. Nach dem Krieg dann im 46 wagt sich der Metzgerknecht an die Meisterprüfung mit gerade mal einer Primarschulausbildung. Die Meisterprüfung ist ein Meilenstein. Nicht nur für den Hans Meister, sondern für alle Metzgerlehrlinge. Weil ab dem Moment, wo das Wissen und das Können gefragt ist, spielt es keine Rolle mehr, woher das eine kommt. Und wo es eine Meisterprüfung gibt, die gelten auch Richtlinien für die Ausbildung und die Behandlung von Lehrlingen. 1946 ist dann auch der Gesamtarbeitsvertrag mit der 46-Stunden-Woche gekommen. Für den Metzger Meister bringt eine neue Ära an. Der Zentralverband stellt ihn an als Sekretär. Das bedeutet zwar weniger Arbeit, mehr Lohn und Ferien, aber der Zentralverband ist in Zürich. Mit dem Hildi und den 4 Kindern zügelt der Metzger also auf Zürich in die grosse Stadt. All dort sorgt der Hans Meister für Gerechtigkeit in dem Metzgerbetrieb. Er klopft denen auf die Finger, die ihre Angestellten nicht richtig behandeln. Doch er vermisst seinen Beruf und packt die Gelegenheit, wo sie sich bietet. An der Kronenstrasse macht der Hans Meister Anfang 60er Jahre seine eigene Metzgerei auf. Dort wurstet und metzgert er noch 10 Jahre, bis er sich ganz aus dem Geschäft zurückzieht. Das Umfeld für die kleinen Metzger ist zu Rauch geworden. Die letzten Jahre vor der Pensionierung verbringt der Hans Meister am Paradeplatz bei der Schweizerischen Kreditanstalt und zählt Noten. Geldnoten. Ein unspektakulärer Job, aber einer für eine ehrliche Haut. Der Hans Meister ist der Grossvater von der Susanna Schwager. Die Autorin hat ihrem Grossvater zugelost, Fragen gestellt und ein Lagerübel in seinen Erinnerungen. Dabei rausgekommen ist ein Stück Lebensgeschichte, die aber auch Schweizer Geschichte ist. ein spannendes Schicksal von einem Menschen, der praktisch das ganze 20. Jahrhundert erlebt hat. Die Lili der Runde heute sind Simon Fehlmann und der Robert Czerny. Mein Name ist Eva Schlesinger und ich möchte gerne wissen, wie es euch gegangen ist, als ihr das Buch gelesen habt.
Ja, also zuerst habe ich gedacht, ich lese ungern zweimal die gleichen Bücher, aber ich bin froh, dass ich es zweimal lesen durfte und bin wieder von dieser Erzählkraft in Bann geschlagen worden und begeistert. Und wenn ich das Buch nachher denke, habe ich auch gemerkt, wie vielschichtig das ist und es wird viel Gesprächsstoff geben. Ich denke, wir könnten da locker bis um 12 Uhr am Abend in diesem Buch und in den Erzählungen wandeln und diskutieren, uns austauschen.
Fleisch und Blut, ich habe nur gute Sachen gehört und dachte, das ist sicher wieder so ein hochgelobtes Buch, aber es zieht einen rein. Es zieht einen rein von der ersten bis zur letzten Seite. Man erfährt etwas über Schweizer Geschichte, Geschichte mehr oder weniger vom letzten Jahrhundert, aus einer ganz persönlichen Sichtweise. Und das macht eigentlich so spannend. Also so die emotionalen Ebenen, wo da beschrieben werden von dem Hans Meister, es ist extrem schön, das zum Lesen und man kann sich wirklich in die Zeiten hineinversetzen, in der Schweiz, im Zweiten Weltkrieg, aber auch nachher Nachkriegszeit, kann das wirklich mitfühlen, kann wunderbares Spannungsbuch.
Gut, also, das Buch, ich habe es gesagt, das ist vielschichtig. Ich möchte mal bei einer von diesen Schichten anfangen, und zwar in der Jugend von Hans Meister. Für mich als mittlerweile Städterin ist es sehr eindrücklich gewesen, wie die Armut von diesen Bergbauern geschildert wird. Simon, zu Bern, nehme ich an, gibt es auch nicht mehr so viele arme Bergbauern. Wie hast du das erlebt, den Anfang von diesem Buch?
Ja, irrsinnig und mit einer zählischen Kraft, wo toll ist, oder? Und also mir jetzt auch an meinen Grossvater erinnert, wo, das Erzähltalent, oder jemand, der ein gutes Gedächtnis hat und das etwas kann erzählen, dass einfach Leute, dieser Person an der Lippe hängen, oder? Und ich stelle mir so den Hans Meister vor, dass der einfach können 3 Stunden erzählen und es ist mir nicht langweilig geworden und man hat immer noch mehr und noch mehr wollen. Und eben, er sagt, ich komme eigentlich aus dem Mittelalter, oder mein Vater kommt aus dem Mittelalter, die einzigen 2 Produkte, die sie gekauft haben, ist Zucker und, Seife gewesen. Und sonst hat man alles eigentlich auf dem Hof selber hergestellt. Und jede Arbeitskraft ist gebraucht worden. Ein Kind kaum konnte laufen, hat das schon etwas in die Hand gedrückt bekommen und hat mitgeholfen. Und, was das so spannend ist, zu sehen, also vor allem, wo die Mutter gelebt hat, wie die halt die verschiedensten Arten hat probiert, sich über Wasser zu halten, mit Damenschneiderei, also noch mit Leuten, wo das Verlagswesen und dort noch einen Franken und dort noch etwas zu verdienen, oder?
Es muss eine wahnsinnig, also harte Zeit, ich könnte uns das glaube ich gar nicht vorstellen. So Arbeitszeiten, so Umstände, es mangelt immer an etwas und man kann sich nicht wie heute die Jugendlichen, wo man immer neue Kleidung angepostet, sondern da kommt man ein Kleid über und dann hebt das wieder 5 Jahre oder man hat das vom älteren Bruder. Einfach wirklich eine andere Zeit. Aber muss ich, also er sagt im Buch auch immer so den Satz, es hätte auch ein Stück weit wie so ein bisschen abgehärtet. Und er sagt immer so, unsere Zeit ist so ein bisschen verweichlicht, oder? Also, das zumindest sein Zitat in dem Buch von dem Hans Meister. Und das erklärt schon etwas. Also, es hat die Leute schon noch sehr geprägt. Und er war sehr bodenständig gewesen und hat gewusst, dass man manchmal einfach irgendwo unten durch muss, aber man hat einfach gerüppelt.
Ja, also ich glaube, man hat nicht viel überlegt, man hat einfach gemacht. Die sind ja am Morgen früh, aller Herrgottsfrühe, es gibt da Passagen, wo er schreibt, wie sie am Morgen aufgestanden sind und Kleider sind noch steif gefroren gewesen und man hat sie in die kalten Kleider und einfach anfangen schaffen, bis man irgendwann tot nicht umkippt.
Und dann in die Schule gehen, oder?
Ja.
Und wenn man heimkommt, nachher noch weiter etwas machen, ja.
Genau, das war der Deal, dass wir überhaupt dürfen in die Schule gehen.
Und gleichzeitig das Gefühl von der Zugehörigkeit, von der Verantwortung, oder? Das habe ich auch noch schön gefunden. Man hat etwas vom Vater die Hand gedrückt bekommen und gesagt, lass jetzt, tust du den Baum fällen. Wie war eigentlich gleich gewesen, aber es hat die Arbeit müssen gemacht werden, oder? Und das hat ihm so als Typ zugesagt, oder? Dort hat er wirklich irgendwie schon sehr früh Verantwortung getragen und hat gemerkt, ich bin ein Teil von der Familie und muss mit der beitragen.
Und ist das ein ganz anderer Familienzusammenhalt dann auch? Also man weiss, man wächst auf die einen Seite extrem zusammen, aber ist auch extrem abhängig voneinander, kann sich da gar nicht aus dem auslösen, weil alleine, da würde man nicht überleben, oder? Da hätte man einfach den Rückhalt nicht, oder?
Gut, aber das Geschlecht ist eigentlich zerrissen worden, oder? Dass nicht mal die Mutter noch da ist, war, aber der Vater war ein verstockter Typ, wo auch nicht viel gesagt hat, und die Mutter, die einfach einmal die Wärme und die Emotionalen drin gebracht hat. Und dort ist wirklich so etwas gibt's Ganzes, oder? Wo man irgendwie auch die Kinder, das Gefühl hat, die noch Glück, irgendwo noch ein Glück, oder? Nicht der hätte. Aber dann natürlich auch der Vater, Mutter gestorben ist natürlich dort etwas verrissen, oder? Und ist dort, ja.
Ja, also, ich habe es auch so gelesen, dass der Hans Meister definitiv mit seiner Familie eigentlich nicht sehr warm war. Man hat müssen. Es hat gar nichts anderes gegeben, aber, also, sein bester Freund war der Hund, der Willi. Und der Willi kommt so oft wieder vor.
Die Mutter gestorben ist und der Vater hat das verhärtet und die Trauer und die Wut hat alles in sich hineingefressen und hat seinen Kindern gar nicht mehr gross geben können und hat dann auch, zum Teil ist sehr ungerecht und dann sind Zwillingsbrüder halt tot geschlagen.
Ja, das ist eine Schlüsselszene. Das war, weil die Burschen sind gejouten. Und Jouten ist nichts für richtige Bauernsöhne. Das machen die Roten. Das machen die Roten und Linken, die Jouten. Und Bauernsöhne, die mussten turnen. Und der Vater hat mir auch eine Reckstange installiert, dass sie etwas rechts machen, dass sie im Turnverein gehen. Und sie sind auch trotzdem gejouten. Und der Vater hat es verwischt und ist ausgeflippt. Und hat wirklich seinen Sohn, den Fritz, halb totgeschlagen. Also, der ist ein Süßbrenner. Und das ist so eine Schlüsselszene, wo der Hans Meister sehr stark beschreibt. Es ist der Moment, wo für ihn auch der Vater ein Stück weit an Autorität verloren hat.
Ja, der ist etwas zerbrochen und das ist eigentlich nie wieder zusammengewachsen. Und von dem Moment ist für ihn ist immer klar, er möchte weg aus dem Tal. Er möchte etwas anderes machen, das Bauer liegt ihm nicht. Aber als er wirklich einfach die Beziehung kaputt ist und sie am Kurs vor dem Tod vom Vater ist noch mal angesprochen worden. Und aber zu der Versöhnung richtig ist es nicht gekommen, oder?
Also wir haben jetzt fast so ein bisschen getönt, dass etwas mit dem Frieden und glücklich sein, das weiss ich nicht, ob man das wirklich richtig interpretiert, wenn man das liest. Es gibt auch eine Stelle, wo heisst, dieses Leben war unerträglich, absolut. Es kam mir vor wie eine Sackgasse, wie ein Loch. Man krampfte fürs Überleben, es blieb keine Zeit, sich etwas anderes vorzustellen. Von dem Moment an, als ich den Vater im Zen am Boden liegen ließ, sah ich dieses schwarze Loch. Ich war jetzt 15 und hätte den Vater umbringen können. Oder mich. Der Willi holte mich aus dem Loch, in das ich mich vergrub. Er lachte mich aus. Dieser Hund konnte lachen, das einem ansteckte. Und da kommt jetzt der Willi, der Hund, wieder und offenbar ist das wirklich eine wahnsinns wichtige Figur. Und das ist ja der Moment, also da mit 15 ist der Moment, wo der Traum vom Tierarzt verausträumt ist, wo sich dann der Meister entscheidet oder entschließt, Metzger zu werden. Und Robert, Metzger.
Ja,
wie wird man Metzger?
Metzger wird man, indem man sich versucht, irgendwo eine von diesen raren Lehrstellen, und das dürfen sich ja nicht so vorstellen, wie heute Lehrstellen sind, sondern da verdient man sich mehr oder weniger bei einem Metzgermeister und fängt dann eigentlich ziemlich zu unterstunden an, krüppelt wie nur blöd, schleppt vor allem irgendwelche halbe Schweinshälse durch die Gegend, weil die irgendwie wirklich extrem schwer sind und unser Eis würde das glaube ich nicht können lupfen. und versucht sich irgendwie da den Beruf anzueignen. Und ich glaube, Hans Meister hat sicher irgendwie Begabung, ein Talent mit dem Umgang mit Tieren oder hat irgendwo ein Verständnis gehabt oder hat immer noch eben um das irgendwie richtig anpacken. Also ihm ist irgendwie wichtig gewesen, so die Arbeit so an der Arbeit ist mir irgendwie immer so das Handwerk irgendwo wichtig.
Ja, und das ist ja, denkt man sich, ein Widerspruch, oder? Irgendwie der Metzger und Tierliebe, oder? Und dass du das auf wie vielen Orten total glaubwürdig und intensiv sagt, du das begründen, oder? Und du die Metzger ja als eine total stolze Berufsgattung schildern, wo so gleichgestellt ist mit dem Lehrer und mit dem Pfarrer. Und wo man irgendwie so am Kreislauf vom Leben teilhat, oder? Und eben darum auch das Blut, oder? Und das Fleisch, wo einfach so der Lebenssaft, wo man eher so die Schnittstelle ist, für eben aus dem, aus etwas im Lebigen, etwas tot zu machen, wo dann in den Kreislauf kommt und hat also so eine, eben auf die meisterische Art, Zellart, oder? Wo man einfach sagen, Gott selber noch, muss man mitbekommen und lesen.
das ist so der Handwerksstolz, das finde ich das.
Nein, aber es ist einfach Philosophie und dann kommt der Handwerksstolz plus eben, das Tier gibt mir das Fleisch und das kommt in den Kreislauf rein und ich tue das Tier jetzt eben möglichst super töten, oder? Mhm. Dass es einfach nicht muss leiden, oder? Und, ja.
Also, die Kostprobe dazu wäre die, ein Metzger war jemand, eine Respektsperson. Er kennt die Sachen von innen, gell? Er kennt auch den Tod. Man kann sagen, ein Metzger muss ein guter Mann sein. Muss, weil er tötet. Ein schlechter Mann ist auch ein schlechter Metzger. Das gehört zusammen. Also es geht wirklich über den Handwerksstolz aus. Es geht, wie du gesagt hast, in die Philosophie vom Tier töten oder Tier vertöten und sich immer weiter perfektionieren. Also er ist ja dann da ein rechten Findiger und entwickelt, ist er sehr stolz auf seine ganzen Produkte, seine Würste vor allem. Also es ist unglaublich. Ich habe noch selten in einem Buch jemand so derart stolz von seinem Beruf gesehen schreiben.
Ja, also kommt mir die Textstelle hinten, also Rezension von Peter von Matt in Sinn, wo schreibt, seine Hymnus auf eine Servela sei fast homerisch. Es gibt eine Stelle, hat er am Schluss, wo er einfach die gute Servela definiert, was eine gute Servela muss haben. Und da denkt man wirklich, also so mit einem Mikro kaufen, das ist keine Servela mehr und kommt ein wässriges Maul über und eine ungeheure Sehnsucht nach einer meisterischen Servela über.
Eben, also da kommt jetzt natürlich schon etwas, also da, jetzt muss ich nochmal zum Handwerkischen zurückkommen. Das Handwerk, also das ist schon Fakt, so Metzgereien gibt es noch ein paar Spezialitäten Metzgereien, aber es gibt es auch nicht mehr, es gibt nicht noch jemanden Ecke Metzgereien, also das ist fast wie in allen Handwerk. Traditionelle Handwerksberufe, die sterben so ein bisschen aus oder werden von der Grossen übernommen. Und das ist irgendwo sehr viel Wissen, das einfach ein verloren geht. Also,
ja, zugunsten von der Effizienz und Kostensparung und Grossbetrieb. Also das fängt ja offensichtlich schon in den 70er Jahren an. Also der Hans Meister gibt seine Metzgerei auf Anfang 70er Jahre und sagt da schon, es lohnt sich nicht mehr. Weil die grossen Bell und Co. Die Metzger quasi aufkaufen und mit ihren Grossbetrieb.
Auf Kosten von Qualität und vom Geschmack und vom Menschlichen. Und ja, also dann jetzt wirklich gedacht, dass jetzt einfach so, vielleicht weiß ich gar nicht echt, dass wie ein Stück Fleisch eigentlich könnte schmecken, oder? Würde mich hoffen, ja, dass all das abpackte im Migrantenkorb, oder?
Mhm. Und was ich auch extrem spannend finde in diesem Buch, ist natürlich, dass das so ein bisschen die Arbeiter, Arbeitgeber-Diskrepanzen beleuchtet.
Ja, da kommen wir dann nachher noch drauf. Ich muss sagen, jetzt wäre es Zeit mal wieder für ein bisschen Musik. Ihr hört Radio Lora, das ist die Sendung Leseohr. Wir besprechen das Buch Fleisch und Blut von Susanna Schwager. Vor der musikalischen Pause hat der Robert gerade noch das Thema angeschnitten. Arbeitsbedingungen, respektive der Hans Meister, der sich für eben bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Und was mich erstaunt hat, ist, wie vehement er sich gleichzeitig von den Gewerkschaften distanziert. Ist euch das nicht komisch vorgekommen?
Nein, eigentlich nicht. Er sagt ja selber, dass es doch ein bisschen aus seinem Background stammt, eigentlich aus einer Bauernfamilie. Und Bauern an und für sich sind ja, das sind ja nicht wirklich, die gehören ja nicht wirklich zu der Arbeiterbewegung oder zählt sich zumindest zu der Arbeit, sondern eher zu den selbstständigen, selbstständig Erwerbenden oder einfach sind quasi ihre Herren und Meister selber. Und nur der Hintergrund kann ich das schon verstehen, dass er nicht jetzt so einer Arbeiterfamilie, was weiß ich, vielleicht zum Beispiel in Winterthur oder in Zürich, wenn er dort aufgewachsen wäre, würde er vielleicht anders ticken, aber rein durch seinen Hintergrund glaube ich nicht, nein.
Und trotzdem steht er ja eigentlich für ganz ähnliche und oder sagen wir mal die gleichen Ziele wie seine eben nicht Kollegen von der Gewerkschaft.
Also die Missstände sind offensichtlich, oder?
Er stört sich an der gleichen, an der Ausbeutung von der Angestellten. Also das sind Zustände, die man sich gar nicht vorstellen kann.
Ja, und da kommt einerseits ist er eben der Hans Meister, der ganz aufrechte, stolze Mensch ist, wo Gerechtigkeit nicht erträgt. Und wo einen Gring hat, also hat der geht's nicht, und der wirklich auch her hat und her steht, also so tut er schildern, oder? Wo man wirklich x-mal im Buch findet, wow, wo er eben so selbstgefällige, despotische Unternehmer oder im Militär einfach abputzt oder und ganz, ganz altlad losgeht. Und die Arbeitszustände sind natürlich wirklich zum Teil ganz krass. Also eben der Suri, den du erwähnt hast, das war so ein Menschenschinder gewesen. Man hat über 100 Stunden gearbeitet, man hat dort gewohnt, hat leidlich gegessen, ist um 4:30 aus dem Bett geholt worden, ist arbeiten, ist dauernd gehetzt worden, hat im Stehen irgendwie noch gegessen und dann weitergekrampft und das für ein Hungerlöhnli. Und die Leute sind meistens nach ein paar Wochen gegangen. Er hätte auch dort ein bisschen Federn lassen, beziehungsweise hat er einen Finger verloren von dem dauernden Gehetz. Also wirklich unglaubliche Zustände. Das war ein Extrem gewesen, aber eben auch, du hast vorhin schon bei Lehr geschildert, da hat man eigentlich für null Geld, hat man, oder ein ganz, ganz kleines Taschengeld, hat man einfach sklavenähnlich geschafft.
Und das zum Teil bei Leuten, die ja, einfach die Besitzer von der Metzgerei waren und nicht wirklich mehr von der Sache verstanden haben. Also das sieht man ja ziemlich schön. Am längsten geblieben ist er ja die Solothurn auch bei dem Fink. Wo ab Mittag hat er seine Pflichten für Kundschaft trinken, das glaube ich heissen, wahrgenommen und hat Schulz abgezogen und ist in Beiz heute würde man sagen, Networking machen, seine Kontakte pflegen. Und hat eigentlich die Metzgerei
Kontakte pflegen, das ist aufgegangen. So hat er es gesagt, oder? Die Lampe gefüllt.
Ja, natürlich.
Genau, aber das ist glaube ich auch so ein Grundverständnis von den Leuten damals, oder teilweise ist es auch heute noch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, wenn man jetzt da so Arbeitgeber ist und so eine Metzgerei hat, dann muss man eigentlich auch nicht arbeiten, oder? Da haben wir auch Leute, die einfach allein arbeiten, oder?
Ja,
es langt eigentlich der Besitz quasi, dass mir gehört ja die Metzgerei, oder also es langt ja, das habe ich schon genug. Kannst du dazu beitragen?
Ich finde es einfach so umso frappanter, als dass die Angestellten dort wirklich unglaublich viel geschafft haben. Also, das ist schon so etwas, wo sich doch die Zeit schon ein paar verändert hat und wir leben heute in einer definitiv ganz anderen Zeit.
Das ist definitiv so. Und in den 30er Jahren ist es halt einfach so gewesen, dass es einfach wahnsinnig viel Arbeitslose hatte. Und dass die halt können im Schalter und Walter sehen wollen. Und wenn man halt den Maul auf da hat, ist man auf der Straße gelandet. Und es ist interessant, in einem Schilder, oder auch mit der Kriegszeit, ein bisschen verbindet, oder? Und auch ein bisschen erklärt, wo einfach die Jugend da irgendwo in den Bergen oben gehockt ist und sich gelangweilt hat und die ganze Kraft von diesen jungen Männern einfach so auf Brach gelegen ist und wo man irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hatte und wo man nach dem Krieg voller Tatendrang war und sich einfach das nicht mehr hat labieren, oder? Und dann hat das Kräfteverhältnis langsam auf, und natürlich mit der Konjunktur, oder? Das Kräfteverhältnis langsam auf wenden. Und dort ist der Hans Meister auf den Plan getreten, oder?
Eben, das beschreibt wahnsinnig gut, was der Krieg eigentlich, oder die Kriegszeit, nein, sagen wir es so, die Schweiz ist nicht im Krieg gewesen, was die Kriegszeit bei den Menschen ausgelöst hat und genau das Mächteverhältnis ein Stück weit durcheinander gebracht hat. Und ich habe jetzt also ein Eselohr ins Buch gemacht, damit ich auch noch etwas beitragen habe. Und zwar ist das genau die Situation. Der Fink kaufte sich bald einen Amerikaner. Sonst bleibt nach diesem Krieg eigentlich alles beim Alten, in der Metzgerei. Aber das kann ich dir sagen, das Gefühl war nicht mehr gleich, gell? Absolut nicht, bei allen nicht. Wir in der blutigen Schürze an der Schlachtbank, der Fink in den gestreiften Hosen am Wirtentisch, das macht irgendwie keine Falle mehr. Also er fühlt sich irgendwie, es geht irgendwie nicht mehr, dass der Chef, wo er genau gleich mit dem Militär war, ihn so auch hat erleben müssen, wie er ohne durch hat müssen im Militär. Und man hat ihn zusammen gelitten und zusammen die Kriegszeit überstanden und jetzt fängt wieder eine neue Ära an. Das beschreibt er wahnsinnig gut.
Ja, und die neue Ära, die wir gerade mit Pauken und Trompeten eingeläutet. Der Hans Meister meldet sich tatsächlich an für die Meisterprüfung, Metzgermeisterprüfung. Und die, denke ich, die zeigt sich einmal mehr, dass er wirklich eigentlich sehr ein intelligenter und vor allem wahnsinnig ein schlauer Typ war. Also der besteht die Meisterprüfung mit links. Oder auch mal. Versteht
ja, das ist erstaunlich und das ist wahnsinnig in ihm eingepflanzt. Oder aus der Unterschicht gekommen, nur eine Primarschule gemacht haben. Ich habe es schon bei ein paar alten Leuten gehört, wo das so eine von den drei Sachen ist, die sie immer wieder damit kommen. Oder dass sie dann zum Beispiel die Zecken können, obwohl sie hätten können. Oder das kommt immer wieder irgendwie wie der verletzte Stolz und der Wille auch raufzukommen. Und näher ohne einen wahnsinnigen Stolz, wenn man eben zum Beispiel so eine Meisterprüfung macht, oder? Und dort ist eben bei der Leistungsgesellschaft, ist jetzt so wirklich etwas Positives, dass eben der Fink, der da im Fein auftritt und grosse Reden schwingt, der bei der Meisterprüfung, oder, ganz knapp durchkommt, oder? Und der Handmeister wirklich einfach das Handwerk von Grund auf gelehrt hat und immer sich weitergebildet hat und das mit Bravour, ja, besteht.
Und trotzdem ist ja das dann auch der Moment, wo für den Hans Meister dann eine neue Ära anbricht. Also er lässt dann mal die Metzgerei hinter sich, zügelt, wechselt die Stadt, zügelt von Solothurn auf Zürich, ein grosser Schritt, einer, wo ihm selber schon nicht leicht gefallen ist, wobei er ist ja einer, der jede neue Herausforderung anpackt und sich sowieso zutraut, dass er die kann meistern. Ich denke, für seine Frau und seine vier Kinder ist es deutlich schwieriger gewesen, aber die haben da ja nichts zu bestellen gehabt, die sind dann einfach mit. Und plötzlich findet sich der Hans Meister, wo seit er kann laufen, gekrüppelt hat, in einem Bürojob.
Ist sehr wahrscheinlich für ihn eine wahnsinnige Umstellung gsi, einerseits sicher das Zürich, andererseits der Bürojob, wie du sagst, und aber auch, dass seine Familie so ein bisschen da nicht wirklich mitgezogen ist. Also sie haben natürlich pariert und sind dann natürlich auch mitgekommen auf Zürich. Was das ein bisschen durch das ganze Buch zieht, ist sowieso auf die Frau, also auf seine Frau Hilde, aber da können wir sicher noch später drauf sprechen. Aber ich denke, er hat sich dann ja schon eingelebt in dem Zürich, er hat sich so seine Nischen gesucht, hat einen Freund gehabt, wo er hat immer noch können, irgendwo beim Metzger noch ein bisschen helfen oder irgendwelche Würstchen machen. Aber seine Ehrlichkeit hat er behalten und das ist dann irgendwie das Schöne daran. Also er hat so seinen Bürojob, aber er hat sich irgendwie nicht nicht schmieren von den Arbeitgebern.
Und das war ein wahnsinniges Arbeitstier gewesen, oder? Der ist am 4:30 aufgestanden für einen Metzger, der befreundet war und wo das Geschäft in Bach abgegangen ist. Am 5:00 am Morgen mit dem Wurst können helfen. Von 5:30 bis 8 hat er gewurstet. Hat nachher sein Sekretär einen Job gemacht, der anspruchsvoll war, mit all diesen Grosshändlern zu verhandeln und die Arbeitsbedingungen durchzusetzen, hat daneben noch x Weiterbildungen gemacht, hat ein Kochbuch gemacht, also in den 8 Jahren, und gleichzeitig hat natürlich einfach das Land gefällt und ist er einfach der Mensch, der das Leben gekrampft hat, und das ist auch schon physisch ein Problem, wenn er plötzlich auf dem Sesselfurzer wird, oder?
Ich glaube wirklich, der Deckel gelupft hat und dann, wo er das Zeug hat, fällt in meinen Rücken. Also dort, wo er das Gefühl hat, er vertritt jetzt da einen Verband, wo ihn nicht stützt. Also seine Ehrlichkeit, die hat er wenigstens aus seiner eigenen Sicht, die hat er so durchgezogen, dass er irgendwann dann auch seinen Job wieder an den Nagel hängen musste, wo er gemerkt hat, dass er da infiltriert wird.
Er war der zweite Sekretär gewesen, also, und der erste ist ja dann, man vermutet, geschmiert worden und hat genau an so einer Verhandlung dann irgendwann mal den Schwanz eingezogen und gefunden, das ist jetzt schon in Ordnung, und er hat dann noch wollen seine Themen durchbringen und dann hat sie dann nicht durchgebracht und dann hat er gemerkt, dass er irgendwo am falschen Ort ist.
Gut, ich würde sagen, wir hören noch ein Stück Musik. Sendung Leseohr auf Radio Lora. Wir reden da schon seit gut 40 Minuten über das Buch Fleisch und Blut von der Susanna Schwager. Und jetzt wäre der Moment, um einmal auf die Rolle der Frauen in diesem Buch zu sprechen kommen. Es ist klar, das Buch heisst Das Leben des Metzgers, Hans Meister. Trotzdem ist ja der Mann die meiste Zeit, die sie im Leben verheiratet war. Und von dieser Hilde, dieser guten Seele von einer Frau, erfahrt man nicht so viel und eben trotzdem etwas. Simon, was ist das für eine Frau, die Hilde?
Ja, die bleibt immer irgendwie ein Gespenst für mich, immer etwas im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, was sie aus diesem Gespräch weggefiltert hat, oder? Aber der erzählt eigentlich nur von seinen Kindern und seinem beruflichen Werdegang. Und daneben, wenn man das jetzt wegstreichen würde, dann würde vielleicht noch 5 Seiten bleiben, oder? Also die Kinder von seinen Kindern, ich würde jetzt mal sagen, eine halbe Seite, nicht mehr. Vom Hildi vielleicht 5 Seiten, aber es ist natürlich, man macht natürlich gewisse Rückschlüsse und Sachen. Er tut sehr schön beschreiben, wie sich Leben kennen und wie das einfach gerade sofort so in die gleichen, wie das halt etwas in die Schwingen ist gekommen und mit dem irgendwie getanzt haben, und das ist sehr schnell gegangen, oder? Also, man hat immer das Gefühl, 30er, 40er Jahre, sehr brüht und so. Das wird nicht so geschildert. Vielleicht ist es einfach halt die Unterschicht, oder? Wo man einfach schnell zur Sache kommt und einen Tanz haben, und dann tut man, hat er seine Heide geleitet, und dann ist schon gleich, so sehr schnell ist das klar gewesen, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Also, du kennst das im Wahnsinn, oder?
Das ist jetzt aufgrund von 10.000 Wiedergeburten.
Ja, klar. Ja, sie vermehren sich ja immerhin, oder?
Ja.
Nein, das ist das, was mich extrem traurig gemacht hat an dem Buch. Also, ich habe, am Schluss, der Tod von ihr ist ein sehr herzergreifendes Stück weit. Also wenn man irgendwie erst am Schluss merkt, da ist eigentlich eine, die ein Stück weit so ein bisschen still vor sich angelitten hat. Ein Stück weit an den Umständen, ein Stück weit an einem sehr dominanten Metzgervater, der mehr oder weniger gesagt hat, was durchgeht. Eine, die auch sehr wahrscheinlich geschuftet hat wie eine Blöde und geschaut hat, dass die Familie irgendwie durchkommt. Das ist ja zu ihrer Kriegszeit, ist sie daheim gewesen mit dem Kind, es hat wenig zu essen gegeben, beziehungsweise wenig Geld, man hat sich nichts mehr leisten. Und die hat die ganze Familie gemanagt, und es waren ja nicht 2 Kinder gewesen wie mir, sondern ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, 5?
4
sind es gewesen. Und hat hat eigentlich aber immer zusammengehabt. Also, das finde ich irgendwie dann noch schön, dass dann so die Ehepaar dann über so Jahre hinweg immer noch zusammengehabt haben und irgendwie gefunden haben, das machen wir jetzt miteinander. Also,
aber eben der Tod, der nachher ein komisches Licht oder draufwerfen oder irgendwie, ist das je nachdem, bist du total übergangen worden oder so. Und dann im Nachhinein kommt man eben, wie du vorhin gesagt hast, immer kommt doch kurz noch über die Hilde, wenn er wieder eine neue Stelle rumgezogen hat. Und schon, wie schon eine Erklärung für, ob das gut war für die Hilde, weil sie eine Affäre beschäftigt, oder ist ja wirklich jämmerlich gestorben. Und zwar, als sie nochmal umgezogen sind auf ein bisschen ländlicher.
Auf
Rudolfstetten. Wo sie so 62-63 war. Depressiv worden ist, paranoid worden ist, schwächlich ist gewesen, ist therapiert worden, Psychiatrie, Elektroschocktherapie, und er einfach so entschwoben ist und so, also ganz ein trauriges Ableben. Und wo man sich natürlich schon ein bisschen sich Fragen stellt, oder? Und auch so ein bisschen, und wenn man natürlich, ist auf eine Art schon noch krass, wie eben so also die Frau in einem Leben und die Kinder überhaupt keinen Platz haben. Also wie das, was er im Überfluss hatte, also die Eigenständigkeit, das aus innen raus agieren, auf die innere Standfestigkeit, das hat sie vielleicht irgendwie überhaupt nicht gehabt. Warum hat sie überhaupt nicht bekommen?
Ja, ich denke, also neben einem Hans Meister mag es nicht nochmal eine Meisterin vertragen. Da braucht es wahrscheinlich jemanden, wo der Gegenpart ist. Und nachdem er ja wirklich ganz eine starke, vorwärtsstrebende Persönlichkeit war, ist sie vor allem einfach die geschaut hat und hindurch geschaut hat, dass es alles auch dann auch wirklich klappt. Und mir ist das vielleicht so ein bisschen im fahlen Nachgeschmack auch hinterlassen, dass der alte Mann, wo ja dann seiner Enkelin quasi seine Lebensgeschichte erzählt, immer wieder mal sich fragt, ob echt das hier für Hilde auch das Richtige gewesen sei. Und das schon so zweifelnd fragt, dass man muss annehmen, er bezweifelt. Dass er da, also ich habe rausgelesen aus seiner Erinnerung, dass er da, wo er auf Zürich gezogen ist, seine Frau entwurzelt hat. Und dass die am Anfang einfach hat müssen auch viel arbeiten und vor allem nachher in der Metzgerei ganz fest müssen arbeiten. Dass die gar nicht mehr können heimisch werden konnte. Die hat nicht mehr können sich irgendwo noch. Also die hat am Schluss nur noch ihre Familie gehabt. Und die Kinder eben.
Nur keine Zeit für sich. Sie hat an einem Traum geschafft, wo der Traum ist von ihrem Mann. Und dort hat sie wahrscheinlich einfach, ist sie wirklich geschwächt worden und irgendwie die Sachen. So einen inneren Raum, den man braucht. Und ja, mit Boden finden hat sie einfach, ist auch etwas abgedrückt worden.
Ja, und eben auch dort, wo man sich dann hätte können leisten, sich auch ein bisschen besser geht, also sind die auf Italien und da haben die meisten finden nur, das erste Mal Short angehabt und irgendwie ein komisches Gefühl und dann essen die auch noch die Pizza und das wäre jetzt aber wohl sicher die erste und letzte Pizza, die er je im Leben gegessen hat. Also so wahnsinnig gut hat es ihm nicht gefallen in dem Italien. Und ich weiß halt nicht, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Hilde das durchaus noch lässig gefunden hat, ab und zu mal noch im Zeit zu reisen. Aber das hat man dann halt nicht gemacht.
Das ist ja immer spannend. Wir lesen jetzt das Buch, das ist ein wahnsinnig charaktervoller, also das ist ein Charaktermensch, der einfach sehr immer klar gewusst hat, was er will. Aber wenn man sich jetzt gerne die Frage stellt, wie wäre es gewesen als Frau oder auch als Kind, ich glaube, der Vater war sicher unmöglich gewesen und ein sturer Sieg und nichts verstanden von, dass sich vielleicht die Zeit ändert oder was weiß ich. Also ich glaube, seine Ecken und Kanten sind für seine Mitmenschen nicht immer nur spannend gewesen.
Sie sind auch
wirklich einfach sehr nervend und sehr unterdrückend.
Aber das ist genau Qualität und Spannende, oder? Es ist eine ganz starke Perspektive, eine Meinung, oder? Ein Standpunkt, und das auf ein Jahrhundert, wo viel passiert ist, auf einer Schweiz, wo wir auch drinnen leben, und auf philosophisch, und wo man sich wirklich damit auseinandersetzen kann, oder? Und dann aber auch das Spannende, die Frage, ja, wie wäre eine andere Perspektive auf der Hand, wie wäre es gewesen, wenn ich dem begegnet wäre, oder? Eben, wie ist es gewesen, als Frau mit ihm zu leben? Nein, natürlich auch, es ist aber von Susanna Schwager aufgeschrieben, oder? Also, wo hat sie noch literarisch dran etwas verändert, oder? Und jetzt so ist es bekommen. Also, finde es ganz ein spannendes Feld, oder?
Ich glaube, sie hat nicht so wahnsinnig viel drauf. Also, sie hat ja auch inhaltlich Sachen stehen lassen, so wie er sie gesagt hat, wie er sie gesehen hat. Und tut sich ja auch relativ stark selber draus nehmen und sagt ja auch, also, so habe ich das wahrgenommen.
Aber es ist wieder Auswahl, oder? Sagen wir, es hat fünfmal mehr erzählt und es ist nur ein Fünftel drinnen, oder? Das ist natürlich schon eine wahnsinnige Steuerung.
Ja gut, es ist auch selektiv, an was er sich erinnert und an was nicht, ja. Also von daher.
Und gleichzeitig hat sie einen Stil gewählt und gesagt, der redet jetzt gerade, der erzählt das jetzt
direkt. Das stimmt, es ist sehr, sehr, sehr authentisch und gut, das Sebi-Zeit geht auch mit der Zeit auf den Keks, aber es ist ganz klar, es ist zwischendurch eine sehr gesprochene Sprache. Also auch ein Gell kommt immer mal vor, oder
Sebi-Zeit.
Immer wieder Sebi-Zeit. Und es ist mehrheitlich chronologisch, aber es macht zwischendurch einen Gimp und er kann in einem Abschnitt, wo er über Krieg redet, zu heute philosophieren. Die Jungen von heute, die alle mit ihrem Nattel und überhaupt und so. Und
das ging ganz ein schöner Schluss, oder? Irgendwie, wo er sagt, oh, eben, es war eine harte Zeit gewesen, aber es ist irgendwie durch Mark und Bein gegangen zu leben, oder? Irgendwie total intensiv. Und das hat er einfach heute das Gefühl, es sei eher an der Oberfläche. Und er hat die Jungen so gesehen, wie ein wunderschönes Ross von einem Stall müsste sein, oder? So behütet. Das hat irgendwie noch stark gedüngt, oder? Ja, etwas, was durch Mark und Bein geht, ein Leben, oder? Was zwar hart ist, aber irgendwie es ist immer am Nerv und ja.
Was ich auch noch spannend fand, diese Zeit, eben schreibt die Zeit nie, man hat natürlich vor allem zu wenig gehabt, man hat sich nicht können sehen, man hat sich nicht können aussuchen, wo man arbeitet, können wir heute zwar auch nicht, Ricky. Aber er beschreibt die Zeit eigentlich sehr so motivierend oder findet irgendwie, ja, es hat einfach eigentlich noch spannend und er irgendwo im Buch macht er irgendwie auch fragt er so unsere Zeit hinterfragt, in dem Sinn eben mit dem, dass wir so alle in einem Wartebausch sind, aber du könntest immer eine Angst haben, oder? Eine Angst, die eigentlich so ein bisschen unbegründet ist, also existenzielle Angst haben die meisten.
Klar, aber er trifft es dort, oder? Und das ist das Gefühl, das man zum Teil hat, oder? Es ist ein bisschen lau, oder? Und das durch Mark und Bey geht, das ist irgendwie eine tiefe Sehnsucht. Gleichzeitig merkt man aber auch, hey, das ist, also, ich will jetzt nicht dort zurückbeamt werden, oder? Aber das ist ungeheuer spannend, etwas Kräftiges, oder? Eben in der Natur, mit diesen Tieren zu leben, etwas, wo wir eine Sehnsucht haben, wo jetzt sicher nicht erfüllt wird. Und gut, wir wissen nicht, wie sie 30, 40 Jahre ist, ob doch eine härtere Zeit kommen, wo der Mark und Bey gehen, oder?
Man weiß es nicht.
Ja, eben, ich meine, also, da wird sich noch einiges von uns durchkommen, denke ich.
Gut, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon fast am Schluss von dieser Runde. Was von uns zukommt, wissen wir nicht. Was wir aber sicher wissen, ist, wem und wo wir das Buch weiterempfehlen, wenn wir es dann weiterempfehlen. Sieht aber so aus, als sieht es gut aus bei diesem Buch. Simon?
Ich werde überhaupt keine Einschränkung machen. Vielleicht irgendwie ab 12, aber die Jungen und Alten, die Mittelalterlichen, es ist eine Biografie, es ist eine Erzählung, es ist ein Roman, es ist wie eine Geschichtsstunde, es ist eine Philosophiestunde, es ist ein Entwicklungsroman, eine Sozialstudie. Also, es bietet einfach total viel und, ja, leset.
Wow. Robert?
Ich habe gerade gesehen, dass die Hälfte von meinen Punkten, wir haben können besprechen, es ist extrem vielschichtig, das Buch. Es wirft, wie schon ein paar Mal erwähnt, Rückblick auf die Schweiz vom letzten Jahrhundert bis heute. Es ist kritisch, sozialkritisch, es ist schön, es ist ein schönes Erzählen, die Kunst vom Erzählen von seinem Leben, es zieht einen rein. Und als Nebenbemerkung, wir haben es gehabt von der Frau, es gibt ja auch noch ein zweites Buch, das heisst Die Frau des Metzgers. Und vielleicht erfahrt man dann dort auch noch die andere Perspektive. Also lohnt sich sicher auch noch dort reinzuschauen, was. Also für mich hat das gerade so ein bisschen motiviert. Ich empfehle das jeder Mann und jeder Frau.
Noch kurz zu die Frau des Metzgers, die ist ja leider schon gestorben, bevor Susanna Schwager das Buch mit ihr machen konnte. Also ist das sicher nicht mehr gleich, wie der Hans Meister, der selber hat können reden. Aber nichtsdestotrotz werden wir selbstverständlich das Buch auch lesen, ist ganz klar. Ja, ich würde empfehlen, überkommen habe ich es von einer sehr guten Freundin, für auch weiter allen guten und mir lieben Menschen wärmstens ans Herz legen. Ich finde auch, schliesse mich Simon an, es ist mehr als einfach eine Biografie, es ist ein Stück Geschichte und es gibt gerade nichts Schöneres als das Buch zu lesen, um ein bisschen zurückzuschauen, wie es früher war.
Und auch der wunderschöne Bogen, den das Leben bietet, mit einem klaren Anfang und einem Ende. Und wir stehen ja dort drin in diesem Bogen, oder? Das Ding mit Biografie ist etwas ganz Schönes.
Gut, wir wünschen noch viel Vergnügen mit dem restlichen Programm hier von Radio Lora. Für uns heisst es Gute Nacht. Wir sehen uns, wir hören uns wieder in 4 Wochen. Auf Wiederhören.